D-Radio Wissen. Update.
Facebook wollte Menschen miteinander verbinden. Oft denkt man mittlerweile aber, das Gegenteil ist der Fall. Menschen beleidigen und bedrohen andere, verbreiten Hass, nutzen den Dienst für Terrorpropaganda oder verbreiten gefakte News. So hatte sich das Gründer Mark Zuckerberg vielleicht nicht vorgestellt. Er will ein Facebook, das sozialer, wahrer und gemäßigter ist. Das steht in seinem Manifest und das ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Nach der US-Wahl haben Facebook und andere soziale Medien viel Kritik bekommen. Der Vorwurf, sie haben Donald Trump zum Wahlsieg verholfen, weil sie gefälschte Nachrichten, die für Trump positiv waren, nicht prüften und sich die Fake News so im Netz ungehindert ausbreiten konnten. Lange hatte sich Facebook gegen diese Kritik gewehrt. Jetzt nimmt Gründer Mark Zuckerberg dazu in seinem fast fünfseitigen Manifest Building Global Community Stellung. Er schreibt, dass ihm Fake News und Filterblasen, aber noch mehr Sensationalismus und die Polarisierung der Gesellschaft durch Facebook Sorgen machen.
Soziale Netzwerke sind auf kurze Nachrichten ausgerichtet. Was auf hohe Resonanz stößt, wird weit verbreitet. Das führt dazu, dass grundsätzliche, einfachere Darstellungen eine schnellere Verbreitung finden. Im schlimmsten Fall werden so komplexe Themen versimpelt und wir hin zu Extremen gedrängt.
Dagegen will Facebook laut Zuckerberg etwas tun und verspricht, genauer darauf zu achten, ob Nutzer Inhalte auch gelesen haben, bevor sie sie teilen. Auch Facebooks Beitrag zu Extremismus und Polarisierung soll abgemildert werden, steht in Zuckerbergs Manifest.
Unser Ziel muss es sein, dabei zu helfen, dass Menschen ein vollständigeres Bild bekommen, nicht nur entgegengesetzte Sichtweisen. Die Forschung zeigt, dass Polarisierung so verstärkt wird. Besser ist es, eine ganze Reihe von Sichtweisen darzulegen, um Menschen selbst sehen zu lassen, wo in diesem Spektrum ihre eigene Meinung liegt und dann selbst zu einem Schluss kommen, was sie für richtig halten.
Weiter schreibt Zuckerberg, Facebook sei bewusst, dass sich über das Netzwerk Fake News und Hassreden verbreiten. Er hat angekündigt, dass neue Techniken entwickelt werden sollen, durch die Facebook kritische Inhalte von selbst erkennt. Im Moment machen sowas zum Teil Fact-Checker, wie in Deutschland die Rechercheorganisation Korrektiv. Der IT-Forscher Dean Pomelo von der Uni Pittsburgh hält das aber für problematisch.
One of the challenges is
Eine der Herausforderungen ist, dass ein Großteil davon von Menschen getrieben wird. Sie taggen die Geschichten, die sie auf Facebook für potenziell gefälschte Nachrichten halten. Und die Herausforderung hier ist, dass es Millionen von Facebook-Nutzern gibt, die Nachrichten markieren, die für gefälscht gehalten werden sollen. Entweder weil sie das ehrlich denken oder aber weil sie versuchen, das System auszutricksen.
Pomelo meint, dass es besser ist, eine Mischung aus menschlichen Faktencheckern und einem Algorithmus zu entwickeln. Facebook ist mit seiner Forschung laut Zuckerberg so weit, dass neue Algorithmen zum Teil schon dieses Jahr angewendet werden könnten. In vielen Fällen werde das aber noch Jahre dauern. Das Thema Information ist nur ein Teil von Zuckerbergs Manifest. Seine Vision von Facebook sieht auch vor, dass noch mehr Menschen über das Netzwerk in Kontakt kommen, um sich gegenseitig zu helfen, besser zu verstehen und sich mehr für die Gesellschaft zu engagieren. Facebook will außerdem zu mehr Sicherheit beitragen. Das Technologiemagazin Wired urteilt,
konkrete Handlungsanweisungen enthält das Manifest noch keine, wohl aber die Erkenntnis, dass ein Netzwerk mit mehr als 1,8 Milliarden Mitgliedern mit in der Verantwortung für die Zukunft der Menschheit steht.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Über Mark Zuckerbergs Gedanken über die soziale Rolle von Facebook wird auch im Netz diskutiert. Bei Twitter gibt's überwiegend kritische Kommentare. Alf Frommer meint, im Moment ist Facebook ja eher die Plattform für asozialen Wandel. Auch Tiger Woods sieht Handlungsbedarf. Facebook ist echt zu krass. Da ist der Hass, der hier auf Twitter verbreitet wird, ja noch harmlos. Bei Facebook selbst wird konkreter diskutiert. Andreas Weinern schlägt vor, es gäbe eine relativ einfache und auch völlig legitime Lösung. Facebook-Accounts validieren und nur realen und per Identitätsnachweis registrierten Personen das öffentliche Posten und Kommentieren erlauben. Oliver Nien ist anderer Meinung. Ich bezweifle, dass es die eine optimale Lösung gibt. Es wird immer Gruppen geben, die das Internet für ihre rechts- und linkspopulistischen Ziele nutzen. Richtig gefährlich wird es, wenn, wie im Falle von Deutschland, Regierungen Internet und soziale Medien steuern und manipulieren möchten. Robert M. überlegt bei Welt Online, dann soll es sowas wie einen Wahrheitsfilter geben, der nur wahre Dinge durchlässt? Finde ich einerseits spannend, andererseits wäre das ein perfektes Instrumentarium für eine Diktatur. Fritz Effenberger meint, Facebook verstärkt durch seine Sortieralgorithmen subjektive Weltsicht und Filterblasen. Das muss geändert werden. Nils Greben sieht das anders. Die Software ist nicht das Problem. Es sind die Nutzer, die sich unreflektiert in Filterblasen begeben und Nachrichten zu kurz und undifferenziert beurteilen. Stefan Stober und vielen anderen ist es wichtig, dass es nicht bei Ankündigungen bleibt. Es müssen jetzt endlich Taten folgen. Facebook hat die finanziellen, technischen und personellen Möglichkeiten, aktiv etwas gegen Filterblasen und Fake News zu unternehmen. Marco Oskram traut den Worten von Zuckerberg nicht. Er schreibt: Man sieht, wie ernst Facebook seine gesellschaftliche Verantwortung nimmt. Mit der linken Hand bösen Zeigefinger gegen Trump, mit der rechten Hand in Asien Regimen helfen zu zensieren und die freie Meinung zu unterdrücken.
Was sonst noch wichtig war?
In München hat die jährliche Sicherheitskonferenz begonnen. Zu dem dreitägigen Treffen sind mehr als 30 Staats- und Regierungschefs angereist, sowie etwa 80 Außen- und Verteidigungsminister. Von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen gab es in der Eröffnungsrede deutliche Worte in Richtung USA, zum Beispiel was Alleingänge in der Außenpolitik angeht.
Dies bedeutet, dass wir, und da haben wir ja ein gemeinsames Interesse, wenn wir wieder zu einem verlässlichen Miteinander mit Russland kommen wollen, dies gemeinsam angehen und nicht bilateral über die Köpfe der Partner hinweg.
Auch den Antiterrorkampf der neuen US-Regierung hat sie kritisiert.
Wir sollten uns dafür hüten, diesen Kampf in eine Front gegen den Islam und Muslime an sich zu verkehren.
Von der Leyen hat den USA dagegen zugestimmt, dass Deutschland und Europa mehr Geld für die NATO ausgeben müssten. Auch Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich dafür ausgesprochen, aber er hat gewarnt, dass das alleine nicht reicht, um für Sicherheit und Stabilität auf der Welt zu sorgen.
Man darf nicht Sicherheits- und Friedenspolitik reduzieren auf die Höhe von Verteidigungsausgaben. Damit werden wir weder den Klimawandel bekämpfen, noch die Wassernot, noch die Armut, noch Krisen, die zu Gewalt und Auseinandersetzung führen.
Gabriel hatte sich in Bonn mit den anderen Außenministern der G20-Staaten getroffen. Heute ging es um die politische Entwicklung in Afrika. Gabriel hat eine eigene Konferenz zu dem Thema im Juni angekündigt. 4 Wochen ist US-Präsident Donald Trump jetzt im Amt und die liefen aus seiner Sicht fantastisch.
This administration is running like a fine-tuned machine.
Auf einer Pressekonferenz hat er sich selbst gelobt und meinte, dass wahrscheinlich noch nie ein US-Präsident in so kurzer Zeit so erfolgreich gewesen sei wie er. Die Medien würden das falsch darstellen.
I turn on the TV, open the newspapers and I see stories of chaos. Chaos. Yet it is the exact opposite.
Die Berichte über Russland-Kontakte seines Wahlkampfteams bezeichnete er als Fake. Und nicht das Einreiseverbot selbst habe zu Chaos geführt, sondern die Urteile der Gerichte, die es vorerst gekippt haben. Trump hat angekündigt, ein neues Einreiseverbot zu erlassen. Was Trump als Erfolge aufzählt, haben wir für euch nochmal überprüft. Den Faktencheck gibt's auf deradiowissen.de bei den Nachrichten. In den USA sind die Reaktionen auf Trumps Pressekonferenz geteilt. Manche fühlen sich inzwischen an die Zeit des Watergate-Skandals erinnert, als die Medien den Amtsmissbrauch des damaligen Präsidenten Richard Nixon aufgedeckt hatten. Unser Korrespondent Martin Ganselmeier fasst die Kommentare kurz zusammen. Los geht's mit der New York Times, die meint, Trump soll sich lieber an die Medien und ihre Arbeit gewöhnen.
Die amerikanische Geschichte beweise, dass es keine vernünftige Alternative in einer Demokratie gebe, besonders dann, wenn der Präsident glaube, die Wahrheit gepachtet zu haben. Andere Kommentare sprachen von einem bizarren Auftritt. Ein frustrierter Präsident habe sich abreagieren, aber auch ablenken wollen.
Trumps Anhänger haben die Pressekonferenz und seinen Angriff auf die Medien dagegen gefeiert.
Was noch wichtig wird.
Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim kommt nach Deutschland. Dazu gehört morgen auch ein Auftritt in Oberhausen und der sorgt für Kritik. Yildirim will über die geplante Verfassungsänderung in der Türkei sprechen. Präsident Recep Tayyip Erdogan plant, seine Macht auszubauen. Im April sollen die Türken darüber abstimmen. Politiker aus verschiedenen deutschen Parteien kritisieren, dass die türkische Regierung in Deutschland Werbung dafür machen will. Der CDU-Politiker Jens Spahn twitterte: Türkische Politiker nutzen unsere Freiheitsrechte, um in Deutschland Wahlkampf genau gegen diese Rechte in der Türkei zu machen. Der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir äußerte sich ähnlich.
Und sonst in der Welt?
Die UNO hat im Südsudan jede Spur von etwa 20.000 Vertriebenen verloren. Wie der Leiter der UNO-Mission erklärte, ist nicht klar, was mit den Menschen passiert ist. Sie sollen erst aus der nördlichen Stadt Wau Shilauk geflohen sein, vor Kämpfen zwischen Armee und Rebellen. Dann sollen sie in einer 60 Kilometer entfernten Ortschaft Schutz gesucht haben. UNO-Soldaten wollten demnach nach den Menschen suchen. seien aber von der Armee gehindert worden. Im Südsudan herrscht seit 4 Jahren ein Bürgerkrieg, der als Machtkampf zwischen Präsident Salva Kiir und dem Rebellenführer Riek Machar begann. Dabei wurden Zehntausende Menschen getötet. Ein spanisches Gericht hat ein Urteil gefällt im Korruptionsprozess gegen Mitglieder des Königshauses. Demnach wurde die Schwester des Königs, Prinzessin Christina, freigesprochen. Ihr Ehemann, Iñaki Urdangarín, wurde zu mehr als 6 Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 Jahre gefordert. Sie wirft dem Ex-Profi-Handballer vor, Steuergelder veruntreut zu haben in Höhe von 6 Millionen Euro. Außerdem stand er wegen Betrugs, Geldwäsche und Urkundenfälschung vor Gericht. Der Fall ist Teil eines großen Korruptionsskandals, in dem Dutzende spanische Politiker, Beamte und Geschäftsleute verwickelt sind. Mit der Lichthupe andere von der Überholspur drängeln. Das wird in China immer mehr zur Marotte im Straßenverkehr. In der östlichen Millionenstadt Wenzhou greift die Polizei jetzt auf ungewöhnliche Weise durch. Wie die Zeitung People's Daily berichtet, wurden allein in einer Nacht 1800 Fahrer wegen unerlaubten Aufblendens angehalten. Die Polizei stellte die Verkehrssünder vor die Wahl. Entweder eine Strafe von umgerechnet 6 Euro oder der Rüpel soll sich vor das eigene Auto setzen und selbst ins Fernlicht gucken, einige Minuten lang. Über die Hälfte soll sich fürs ins grelle Fernlicht gucken entschieden haben.
Wissensnachrichten. Die Regierung verschickt unterschwellige Botschaften, um unser Gehirn zu kontrollieren. Wer glaubt denn sowas? Klaus Janssen aus den Wissensnachrichten. Es gibt jetzt eine Studie zu abstrusen Verschwörungstheorien, die uns das vielleicht erklärt.
Ja, Forscher der Princeton-Universität, die haben sich wissenschaftlich mit diesem Thema befasst und bei dieser Studie herausgefunden, dass vor allem Leute an so Verschwörungszeugs glauben, die sich sozial ausgegrenzt fühlen und die eher isoliert sind.
Wie haben die Forscher das genau rausgefunden?
Die haben eine Studie gemacht, also 120 Leute ausgesucht und denen Fragen gestellt. Und die Fragen, die zielten so ab, darauf rauszufinden, wie sozial gefestigt die Leute sind und inwieweit die Leute für sich schon einen Sinn im Leben gefunden haben. Und dann sollten sie am Schluss bewerten, für wie wahrscheinlich diese 3 gängigen Verschwörungstheorien sind. Erstens, die Pharmaindustrie hält wichtige Entwicklungen aus Profitgier zurück. Zweitens, Regierungen nutzen unterschwellige Botschaften, um uns zu manipulieren. Und drittens, Ereignisse im Bermuda-Dreieck haben was mit paranormalen Phänomenen zu tun, also das Übliche so halt.
Und die eher isolierten Teilnehmer fanden das dann ziemlich glaubwürdig, oder wie?
Ja, richtig. Also wer sozial ausgegrenzt war oder sich so fühlte, der war eher offen für so einen Aberglauben. Und die Forscher haben auch eine Erklärung dafür. Diese eher einsamen Menschen, die wollen natürlich wissen, warum ist das so? Und deshalb suchen sie nach allen möglichen Antworten. Verschwörungstheorien sind da oft ziemlich dankbar auf den ersten Blick. Und im Netz finden die Betroffenen mittlerweile auch viele, die ähnliche Wahnvorstellungen haben. Das macht es für Verschwörungstheoretiker auch so schwer auszusteigen, weil sie in dieser Verschwörungsszene halt so gut integriert sind, anders als im sonstigen Leben.
Keine Verschwörungstheorie ist dagegen, dass in vielen Skigebieten mittlerweile häufig der Schnee fehlt. Wie ist das? Geht diese Entwicklung genauso weiter?
Ja, es wird nicht besser, sagen Wissenschaftler aus Davos in der Schweiz. Die haben den Trend für die Alpen in den nächsten Jahrzehnten ausgerechnet. Und sie sagen, dass es definitiv weniger Schnee geben wird. Vor allem Skigebiete unter 1500 Metern sollen davon betroffen sein. Gegen Ende des Jahrhunderts wird in Skigebieten unter 1000 Metern demnach fast gar kein Schnee mehr liegen. Auf etwa 1500 Metern würde die Skisaison dann 3 Monate kürzer sein als heute.
Und dagegen kann man nichts mehr machen?
Nee, die Forscher meinen, dass die Klimaerwärmung unter 2 Grad Celsius ausfallen muss, um diese Skigebiete in der Schweiz noch einigermaßen zu retten.
Schnee und Kälte, das wäre doch das ideale Wetter für Mammuts. Aber die sind ja schon lange ausgestorben.
Ja, noch aber. Biologen in den USA, die wollen das Wollhaar-Mammut wieder auferstehen lassen. In 2 Jahren wollen sie soweit sein, einen Mammut-Fötus im Labor zu erzeugen.
Wie soll das gehen? Haben die DNA noch gefunden oder wie?
Ja, also der Guardian berichtet, dass die Forscher dafür asiatische Elefanten nehmen wollen. Das sind die nächsten noch lebenden Verwandten der Mammuts. In das Erbgut der Elefanten haben die Forscher nach eigenen Angaben mehrere manipulierte Gene eingeschleust, die auch bei den Mammuts vorkamen. Bis jetzt haben diese Manipulationen nur an einzelnen Zellen funktioniert. Ein lebender Embryo ist aber das nächste Ziel. Und langfristig wollen die Forscher damit auch den asiatischen Elefanten vom Aussterben retten. Der würde dann als Langhaar-Version durch Sibirien laufen können, wo ihn so schnell dann keiner jagen würde.
Das hofft er dann zumindest. Danke, Klaus.
Wetter.
Die Nacht wird ungemütlich mit Schnee über 500 Metern, Regen im Osten und Süden und Tiefstwerten zwischen plus 3 und minus 4 Grad. Morgen maximal 5 bis 10 Grad, von Südwesten kommt ein bisschen Sonne rein. Sonntag ähnliche Werte und in der Südhälfte etwas freundlicher als im trüben Norden.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.